Folgen ist ein Podcast, der zeigt, dass unser Leben nicht immer geradlinig verläuft und wir genau deswegen unsere individuelle Geschichte leben können. In diesem Podcast begrüße ich Miriam Resch, TeilnehmerInnen des Lehrgangs für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Mit ihnen spreche ich über Kultur, Aus- und Weiterbildung und ihre beruflichen Abbiegemomente. Ich bin Miriam Resch und heute zu Gast ist eine Abbiegerin, die der Kulturbranche den Rücken zugedreht hat, um Anlauf zu nehmen und mit vollem Schwung in prüfende Tätigkeiten zu starten. Willkommen. Hallo.
Hallo.
Name?
Elisabeth Ebner.
Alter, als der Lehrgang begonnen hat?
41.
Dein jetziger Beruf?
Prüferin beim Rechnungshof.
Und ehemaliges Lieblingsstudienfach?
Ich sage jetzt einmal Studienbereiche. Ich habe alles ganz gern gehabt, so im kulturtheoretischen Bereich, aber auch, wie es sehr speziell so Kulturökonomie gegangen ist.
Wenn du jetzt dir vorstellst, du öffnest am Montag die Tür und kommst in dein Büro, nimm unsere Hörerinnen gerne mal dazu mit. Wie schaut es in deinem Büro aus? Oder ist es überhaupt ein Büro?
Es ist ein Büro, es schaut ziemlich aus. Überall liegen Zetteln herum. Ich bin nicht unbedingt eine sehr ordnungsliebende Person. Die Ordnung habe ich eher im Kopf, sage ich meinem Vorgesetzten und so weiter. Ich arbeite sehr viel mit Texten. Es ist nicht alles, meine gesamte berufliche Tätigkeit findet nicht in diesem Büro statt, sondern wir als Prüferin muss ich zu den überprüften Stellen gehen. Dort interviewen wir die Menschen, ich schreibe mit, ich habe verschiedenste Mitschriften, die natürlich chaotisch herumliegen. Natürlich dann auch die Dokumente, die ich von den Personen dann auch bekomme. Und ja, und das kann man sich irgendwie so auf Berg auf meinem Schreibtisch vorstellen. Natürlich ist das im Computer auch noch abgespeichert und irgendwann werden dann diese Dokumente dann auch zu Berichten. Und dann schaut es ein bisschen besser aus. Und wenn ein Bericht abgeschlossen wird, jetzt bin ich so in einer Endphase in einem Bericht, dann wird der Schreibtisch zusammengeräumt. Dann schaut es wieder besser aus für kurze Zeit.
Was wird da geprüft? Also wenn ich wirklich sage, ich habe vom Rechnungshof vielleicht noch nie was gehört, wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da?
Gut, der Rechnungshof ist eine Kontrollinstanz oder eine Kontrollbehörde des Bundes. Also wir unterstehen direkt dem Nationalrat. Und es geht eigentlich darum, dass Steuergelder, öffentliche Mittel wirtschaftlich, zweckmäßig, rechtmäßig eingesetzt werden. Also ich im Speziellen bin zuständig für den Bereich Wissenschaft, Universitäten, Fachhochschulen. Also das sind Einrichtungen, die in unserer Prüfzuständigkeit liegen. Also wir schauen uns an, wie gearbeitet wird. Also da geht es auch sehr viel um, wie funktionieren die Strukturen, wie effizient ist mir. Und genau, okay. Wir haben sehr angenehme Prüfkunden. Wir waren auch schon an der MDW, also keine Frage.
Gibt es eine Lieblingsbeschäftigung in deinem Arbeitsalltag? Oder irgendwas, was du überhaupt gar nicht gerne magst?
Was ich sehr mag, ist eigentlich, ich finde es sehr spannend, weil der Großteil meiner Beschäftigung ist eigentlich nicht im Rechnungshof selber, sondern ist bei den überprüften Stellen. Man arbeitet sich sehr, sehr schnell in irgendwelche spezifischen Themen ein. Das sind oft, ja, der letzte Bericht, den ich gemacht habe, da ging es um barrierefrei Studieren und Arbeiten an Universitäten. Also dann arbeitet man sich ganz schnell ein zu dem, wie Lebenssituationen sind. Also es klingt oft für Rechnungshof viel stärker so, ja, da muss man unglaubliches Finanzwissen haben und so weiter. Aber das ist nicht immer so. Und wir haben unterschiedlichste Themenbereiche und im Grunde muss ich sagen, eigentlich immer mit Menschen zu tun, teilweise sehr großes Wissen haben, die einfach interessant sind. Wir haben wenig Leute, die so wirklich blockieren und eigentlich nicht mitmachen wollen. Und ich finde diesen Austausch wahnsinnig spannend.
Das heißt, du bist irgendwie auch eine Expertin auf ganz, ganz vielen Bereichen, wenn du sagst, du liest dich dann schnell in einzelne Bereiche ein.
Das ist mitunter auch stressig, weil es oft teilweise sehr schnell gehen muss, dass man reinkommt in die Themensphären.
Um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen, welche Empfehlung, weil es ja auch in weiterer Folge, soweit ich mich richtig angelesen habe, beim Rechnungshof dann darum geht, Empfehlungen auszusprechen. Welche Empfehlung hast du zuletzt in deinem privaten Umfeld ausgesprochen, wenn es um Kultur geht?
Naja, so die eine oder andere Empfehlung, was man sich im Theater anschauen soll oder im Kino. Und
das sind
meine Empfehlungen. Ja.
Bevor wir jetzt unsere Zuhörerinnen am Weg in die Arbeit oder auch in die Schule begleiten, nimm uns alle mit auf eine kurze Reise in deine berufliche Vergangenheit. Wo hast du gestartet? Wo kommst du her?
Also ich habe Romanistik studiert an der Universität Wien und halt mit Auslandssemestern in Madrid und Buenos Aires. Und während meiner Studienzeit habe ich schon begonnen, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten, um eben speziell das Doktoratstudium mir zu finanzieren. Daraufhin, das habe ich auch dann nachher noch gemacht, aber gleichzeitig begonnen, bei einer Menschenrechtsorganisation, bei einer NGO zu arbeiten. Zuerst als Projektmitarbeiterin und dann wurde ich Geschäftsführerin. Wir haben in diesem Kontext auch einiges gemacht. Also die Organisation war eher auf einer politischen Ebene und wir hatten sehr viel auch so Sensibilisierungsarbeiten. Und da kamen schon auch so kulturelle Veranstaltungen auch dazu. Also eben Lesungen, teilweise haben wir Theateraufführungen gemacht, um eben Menschen auch auf einer emotiven Ebene dann abzuholen. Nach 7 Jahren, genau so lange habe ich das gemacht, habe ich dann gekündigt und bin mit meiner Tochter damals, die war damals 3, nach Rom gegangen und habe dann am Österreich-Institut gearbeitet. Also das ist die Sprachschule der Republik Österreich und war dann praktisch die Leiterin von diesem Österreich-Institut. Und das habe ich dann 5 Jahre gemacht, natürlich auch neben diesem reinen Sprachgeschäft auch irgendwie auch viele Zusammenarbeiten im Kulturforum, was eben auch sehr eher auf der Basis von Literatur war. Das haben wir sehr stark abgedeckt auch. Gut, und das war dann auch der Punkt, wie ich und meine Tochter, wir wollten dann wieder zurück nach Österreich. Und das war der Punkt, wo ich mich dann irgendwie auch neu zu orientieren hatte, wo es beruflich dann wieder weitergeht. Und da hatte ich begonnen mit dem Lehrgang Kulturmanagement. Und ich war da in Bildungskarenz. Also es war eine ganz angenehme Auszeit nach irgendwie doch 11 sehr stressigen Jahren. Genau, und dann habe ich irgendwie, am Anfang wollte ich eigentlich nur mal runterkommen, den Lehrgang machen und dann einfach schauen, wo ich beruflich unterkomme. So einfach dann sozusagen direkt reinzugehen ich war damals eben 41, sehr viele Kontakte hatte ich nicht mehr so präsent. Ich war doch irgendwie längere Zeit nicht mehr in Österreich. Und war ich auf Jobsuche. Ja, also sagen wir so, ich habe nicht gleich das gefunden, was ich wollte. Teilweise war es schwierig. Als alleinerziehende Mutter muss man ein gewisses Einkommen haben. Das ist im Kultursektor nicht unbedingt das Einfachste. Dann das Zweite war immer so Arbeitszeiten. Da geht auch nicht alles, weil meine Tochter war damals noch nicht alt genug, dass sie sagt, ja, ich bin den ganzen Abend weg, ich habe Abendveranstaltungen. Also das geht, wenn man ein sehr gutes Gehalt hat, geht das vielleicht wieder leichter, aber so war ich doch relativ eingeschränkt. Und den Job beim Rechnungshof hatte ich indirekt auch über den Lehrgang gefunden, weil ein Studienkollege hat mir diesen Hinweis gegeben, weil er gesagt hat, meine Frau arbeitet dort und dass die Leute suchen in der Redaktionsabteilung. Und nachdem ich eben eine sprachliche Ausbildung hatte, war das irgendwann leichtes, dort anzufangen dann. Hat sich gut ergeben. Es war dann lustig, weil ich habe doch in diesem Jahr, wo ich einfach Job gesucht habe, sehr viel Ballons irgendwie abgesandt. Und nachdem ich einen Monat dort war, hätte ich dann eine durchaus attraktive Stelle in einem Theater bekommen.
Okay.
Aber ja, ich war dann schon dort und das wollte ich mir einfach anschauen. Und ich bin auch dort geblieben letztlich dann. Also werden wir sehen, wie lang. Also es ist Richtig. Jetzt, was das Finanzielle betrifft, jetzt nicht unattraktiv. Schließlich muss ich jetzt irgendwie ein Studium meiner Tochter zahlen im Kulturbereich. Genau, die studiert Schauspiel. Und
das heißt aber, Kultur hat in deinem Leben, in eurem Leben schon eine Rolle gespielt, auch vor der Zeit im IKM.
Schon auch, ja. Also sagen wir so, einerseits als konsumierende Person, also ich habe immer sehr viel das kulturelle Angebot genossen, das es das Wien oder andere Städte halt mir bieten. Und auch gleichzeitig, also ich war im Bereich der Literaturwissenschaften halt sehr, sehr tätig. Und das spiegelt sich auch dann weiter halt in den diversen Jobs, die ich dann auch hatte.
Hat Kultur in deiner Kindheit auch schon eine Rolle gespielt?
Ja, schon. Also ich bin in einer kulturaffinen Familie aufgewachsen. Also einerseits, also wir sind viel ins Theater gegangen, viel in Konzerte. Ich und meine Geschwister, wir haben alle Instrumente gelernt. Ich habe Chor gesungen.
Was hast du nicht gemacht? Das ist dann die Frage.
Na, da gibt es schon genug. Ich habe nie getanzt zum Beispiel.
Ah, okay. Hat sich dein Verständnis von Kultur seither geändert?
Ich glaube nicht jetzt so vom Kulturbegriff. Kultur hat immer so auch ein soziokulturelles Hintergrund. Also ich denke, ich bin in Linz aufgewachsen. Aufgrund meines Elternhauses war ich doch eher mehr jetzt verankert, so was man jetzt unter Hochkultur betrifft. Also sowohl was Musik ist, als auch Theater. Ich denke, ich konsumiere schon anderes auch.
Was zum Beispiel?
Naja, dass ich eher so im Off-Bereich mir Sachen anschaue oder dass es mich durchaus auch interessiert, was sich subkulturell abspielt oder auch teilweise, was sich in meiner Zeit auch subkulturell auch abgespielt hätte. Mhm. Also zum Beispiel so, ich war nie in einer Punk-Szene, es hat mich damals auch nicht interessiert, aber das nachzulesen, was es da durchaus gab oder Hausbesetzungen und die Musik dazu und das finde ich dann auch wieder spannend, ja. Das ist auch jetzt mit meiner Tochter, ich kriege natürlich sehr viel mit, so was sie macht, was ihre Kollegen machen, also ist auch bei ihr auch nicht der Anspruch, also wie gesagt, sie studiert Schauspiel, aber da gibt es schon verschiedenste Möglichkeiten, wo man hin konnte und am Anfang war sie auch, natürlich sowas wie Burgtheater, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr die Priorität.
Du hast den Begriff der Hochkultur schon angesprochen, gerade in dem Bereich oder im Kulturbereich gibt es ja auch immer so ein bisschen ein Konkurrenzdenken vielleicht zwischen was ist Hochkultur, was ist da vielleicht auch für ein elitärer Anspruch, was ist dann die Subkultur, wie bewegen sich diese zwei Sphären so ein bisschen miteinander? Wie sind da deine Gedanken dazu?
Ich denke, es wird alles schon viel stärker aufgeweicht als zum Beispiel in meiner Studienzeit oder von mir aus auch 10 Jahren. Also selbst wenn man da MDW sieht, nicht? Also der hat ja doch einen sehr elitären Kulturbegriff. Und jetzt hat mir ein damaliger Studienkollege erzählt, also jetzt gibt es auch so Lehrgänge für Community Music. Und das finde ich auch wieder spannend, dass man sozusagen auch irgendwie einen Fokus legt auf, ja, da geht es auch um Teilhabe, kultureller Teilhabe an Menschen, die eben anders aufgewachsen sind als ich zum Beispiel.
Ja. Absolut, absolut.
In anderen Ländern gibt es dann teilweise noch ganz andere Genres, die an Universitäten auch gelehrt werden. Also vor kurzem habe ich einen kennengelernt, der hat das war Amsterdam, hat der Jonglage zum Beispiel studiert.
Okay.
Und also so im Sinne von moderner Zirkuskunst, nämlich wirklich Kunst und nicht nur Akrobatik. Ja. Mhm. Aber wir sprechen jetzt so von Ausbildung. Mhm. Ja. Also ich denke auch so in klassischen Theatern kommen jetzt dann durchaus auch wieder so Ensembles rein, oder Elemente rein, die früher eher im Off-Bereich zu suchen waren.
Du hast es schon anklingen lassen. Selber hast du einen kulturellen Background.
Das ist...
Oder nicht?
Da ist irgendwie die Frage, wie man es definiert.
Ja.
Ja, Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so in einer klassischen Kulturbranche gearbeitet. Als ich hierher kam, den Kulturmanagement-Lehrgang gemacht habe, war das teilweise so, an dieser Sprachenschule und ich habe Lesungen organisiert, ja, so gut wie. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ja. Also natürlich sind immer so diese, die Grenzen sind doch irgendwie, ja, ein bisschen fließend, würde ich sagen.
Hast du aus deiner Karriere was mitgenommen in deine jetzige Tätigkeit, wo du sagst, okay, du hattest davor vielleicht mit Lesungen zu tun, jetzt prüfst du vielleicht VeranstalterInnen?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich war so lange Geschäftsführerin, ich habe so viele Projekte abgerechnet oder überhaupt betrieben, Projektmanagement. Das schaut man sich dann natürlich bei den überprüften Stellen an, wie es die machen. Dann hinterfragt man, habe ich es richtig gemacht? Ich muss auch sagen, ich habe im Zuge meiner Tätigkeit beim Rechnungshof ja noch einmal einen MBA gemacht. Also das war Public Auditing. Da war manches sogar sehr parallel zu dem, was ich am Kulturmanagement-Lehrgang gemacht habe. Also diese ganzen Grundlagen von Wirtschaft und so weiter. Es hat sich nicht sehr unterschieden. Nein, natürlich, man nimmt eigentlich von jeder Tätigkeit immer irgendwas mit und das bereichert einen auch.
Was hat dich damals oder gab es bei dir so einen Wunsch, abgesehen jetzt in einem neuen Bereich zu arbeiten oder einfach einen neuen Job zu haben? Gab es irgendwas, was dich angetrieben hat?
Das vergisst man oft, weil es klingt so, sehr toll, so im Kulturbereich zu arbeiten, aber vielfach muss man sich's auch leisten können. Es gibt durchaus Jobs, von denen man gut leben kann, aber es gibt auch viele, da geht's einfach nicht. Und das sind oft wirklich interessante Tätigkeitsfelder. Mhm. Und ich bin letztlich ja auch nicht nur für mich selber verantwortlich, ich muss auch meine Tochter auch mitfinanzieren.
Ja. Ja. Gerade wenn es um Finanzierung geht und weil es mich als Studentin auch betrifft, der Lehrgang am IKM ist ja nicht kostenfrei, sondern hat einen Lehrgangsbeitrag. Wie hast du es dir damals finanziert?
Ich war in Bildungskarenz und ich meine, die Studienbeiträge und sowas, ich meine, ich habe doch schon relativ lang gearbeitet, ich hatte auch durchaus Ersparnisse. Also, ich glaube, da ging es meinen Kollegen, die jetzt so wirklich, ich weiß nicht, die Jüngsten waren 25, die hatten da schon andere Schwierigkeiten.
Jeder Job bringt ja irgendwie auch ein gewisses Publikum, ein Gegenüber mit sich. Würdest du sagen, es gibt Parallelen zwischen deinem Publikum quasi von den früheren Jobs zu jetzt, beziehungsweise einfach zu den Menschen, mit denen du arbeitest? Oder sind die komplett konträr?
Der Rechnungshof hat 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da findet man so ziemlich alles. Also ich habe mein unmittelbarer Büro-Nachbar, der spielt in einer Jazzband und ist total gut drauf. Also der hat halt auch so einen Job, wo er sich das Leben irgendwie, mit dem er das Leben bestreitet. Und nebenbei ist er, würde ich sagen, ja, er würde sich wahrscheinlich als Hobbykünstler eher sehen. Gell? Ich habe viele Kollegen, die sehr viel Zeit in kulturellen Veranstaltungen verbringen. Und das ist durchaus etwas, worüber wir in unseren Pausen sehr viel sprechen. Also teilweise sogar mehr als in anderen Jobs, muss ich sagen. Ja. Also von dem her unterscheidet sich es jetzt nicht so. Es sind vielleicht mehr so die Tätigkeitsfelder. Also ich lade jetzt keine Autoren ein, sondern gehe zu irgendwelchen Leuten und interview sie zu. Also ich habe weniger so jetzt beruflich mit Künstlern oder Künstlerinnen zu tun.
Und es hat sich quasi der Weg geändert. Früher hast du Leute eingeladen, jetzt wirst, ich weiß nicht, ob du eingeladen wirst, aber du machst auf jeden Fall den Weg hin.
Du hast mich ja eingeladen.
Stimmt, ich habe dich auf jeden Fall eingeladen.
Genau.
Wenn wir jetzt zur Zeit am IKM kommen, was kommt dir als allererstes in den Kopf?
Es war eine total lustige Zeit. Also ich glaube, mein Jahrgang war irgendwie sehr bunt, sehr lustig, sowohl vom Hintergrund, viele haben doch künstlerisch gearbeitet. Es war Ja, teilweise kamen sie direkt vom Studium. Ich war die Zweitälteste. Also wir haben schon relativ viel berufliche Praxis gehabt. Es waren ein paar dabei, die eher so theoretische Ausbildungen hatten. Eine Philosophin zum Beispiel. Und also das war eigentlich ein ganz guter, fruchtbarer Boden für Diskussionen und für einen Austausch.
Jetzt hätte ich an dieser Stelle noch den abgebogenen Fragebogen. Darauf bitte ganz kurze Antworten, auch zum IKM-Alltag. Die größte Veränderung in deinem beruflichen Alltag zu früher ist?
Vom operativen Arbeiten zu einer Kontrollfunktion.
Was vermisst du an der Zeit als IKM-Studentin?
Ich hatte damals sehr viel Zeit. Ich habe auch nicht gearbeitet, muss ich dazu sagen. Genau, für mich war das schon irgendwie ganz spannend, so diesen theoretischen Hintergrund auch zu bekommen. Ich meine, was ich schön fand, das war einfach, dass man sich in sehr viele Themenbereiche halt eingearbeitet hat. Aber ich muss das sagen, das habe ich jetzt eigentlich auch. Also,
Deine schönste Erinnerung an die Lehrgangszeit am Institut für Kulturmanagement ist?
Die Pausen waren schon ganz lustig, aber nein, es gab schon so diverse Diskussionen, die ich total anregend gefunden habe. Ich fand, es gab eher so im kulturtheoretischen Bereich, da haben wir ein paar Dozierende gehabt, die waren echt gut und das waren spannende Diskussionen einfach. Ja.
Was hast du nach deiner Ausbildung nie wieder gebraucht?
Ich fand die vielen Soft-Skill-Lehrveranstaltungen ein bisschen entbehrlich. Also, nämlich erstens aus dem Grund, weil man, wenn es um irgendeine Fortbildung geht, dann hat man das schon wieder und dann gibt es wieder Gruppendynamik und wieder das Ganze durch. Also es war nicht das erste Mal und leider war es auch nicht das letzte Mal, dass ich das alles hatte. Und das hätte man schon ein bisschen zusammendampfen können, okay, muss man sagen.
Ja. Was von den IKM-Inhalten nutzt du hingegen täglich?
Also ein gewisses Bewusstsein für Kulturmanagement, Kulturökonomie. Das kommt sicher einfach von dem Lehrgang, aber ich habe ja nachher ja auch noch weiter gelesen und gelernt. Also ja. Ich glaube, da bin ich einfach zu weit schon weg, weil man schließt ja nicht einfach ein Studium ab und dann ist es vorbei.
Und mit wem bist du aus deiner Lehrgangszeit nach wie vor in Kontakt? Gibt es jemanden?
Ja, mit dem Martin Schlögl bin ich sehr viel in Kontakt.
Ah, spannend. Abschließend, wenn wir es quasi jetzt formulieren wie eine Prüfungsfrage, aber verpackte Tipps an Studierende des Kulturmanagements, an Interessierte der Kultur generell und vor allem unsere Zuhörerinnen im Podcast. Basierend auf deiner Lebens- und Arbeitserfahrung, welche drei Punkte würdest du diesen Menschen mit?
Und drei Sachen dann gleich noch dazu.
Es kann auch nur eine sein.
Ja, ich denke, der Lehrgang, der war schon sehr, ich würde sagen, ein Startpunkt. Für manche war es auch nicht der Startpunkt, sondern die hatten schon ein gewisses Vorwissen, so auch ich in manchen Bereichen. Aber es ist eigentlich, was er bringt, das ist ein Hineinschnuppern in ganz viele Themenbereiche. Da muss man weiter tun. Also ich glaube, man ist kein Kulturmanager, wenn man diesen Lehrgang gemacht hat, sondern es gibt einfach so eine Basis und auf dem kann man aufsetzen.
Abgebogen ist ein Podcast von und mit mir, Miriam Resch. Um keine Folge zu verpassen, folge Abgebogen am besten gleich auf Instagram und beim Streamingdienst deines Vertrauens. Außerdem hörst du die Podcast-Folgen auch auf der Homepage des Instituts für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.